Aber das musst du auch erstmal lernen, dein Ego in den Zaum zu kriegen. Das ist mir auch so ein Leitspruch von mir. Du kannst erst guter Trainer werden, wenn du dein Ego unter Kontrolle hast, und es dauert vielleicht ein bisschen. Also ich kann nur von mir reden, weil du natürlich immer schon bei Ampis bist, wenn jemand was gegen dich was sagt oder irgendwas in Frage stellt. Mit mehr Erfahrung sitzt du dorthin, hörst du das an und sagst, interessanter Aspekt, habe ich noch gar nicht nachgedacht darüber. Passiert ja oft so. Die denken alle, wir wissen alles. Das Einzige, was ich weiß, dass ich nicht alles weiß.
Hey, schön, dass du in den Podcast vom Kranken zum gesunden Pferd reinhörst. Ich bin Dr. Sandra Löckener und in jeder Folge werde ich dir ein bisschen meines Wissens aus Biologie und Tiermedizin schenken. Deine Fragen zum Thema Pferdegesundheit sind der Leitfaden für diesen Podcast. Also kommentiere oder schreib mir, wenn dich ein Thema interessiert oder wenn du selbst ein krankes Pferdchen hast und Unterstützung auf dem Weg vom Kranken zum gesunden Pferd brauchen kannst. Und mit ein bisschen Glück ist dann auch bald deine Frage Thema einer Podcast-Folge.
Vom Kranken zum gesunden Pferd.
Der Podcast für die Gesundheit deines Pferdes.
Vom Kranken zum gesunden Pferd.
Mit Dr. Sandra Löckener.
Herzlich willkommen zu Podcast-Folge Nummer 30. Das wird unsere letzte Folge vor den Weihnachtstagen. Und deshalb stelle ich mir jetzt gerade so vor, dass du vielleicht gerade gemütlich mit einem Tee und irgendwie einem Kerzchen zu Hause sitzt, hast es schön warm und gemütlich und kannst jetzt so ein bisschen meiner Podcast-Folge lauschen. Vielleicht lachst du jetzt aber auch und denkst dir, ich bin gerade draußen in der Kälte, weil ich muss noch mit meinem Liebling spazieren gehen oder ich muss noch hier irgendwie ausmisten oder sonstiges machen oder ich kurve gerade über die aalglatte Fahrbahn und versuche irgendwie keinen Unfall zu bauen. In all diesen Fällen freue ich mich natürlich, dass ich dich vielleicht ein kleines bisschen von diesen Umständen ablenken kann und du dich vielleicht dann darauf freuen kannst, etwas später so ein bisschen zu Hause im Warmen zu sitzen. Ich stelle mir auf jeden Fall vor, dass es heute eine sehr gemütliche Folge wird, so kurz vor Weihnachten. Das Thema, was ich für die heutige Folge ausgewählt habe, war jetzt nochmal so ein Wunschthema von euch allen. Und zwar hatten wir in der Episode Nummer 24 schon mal so ein ganz kleines bisschen dieses Thema angefangen. Und zwar war da die Jenny zu Gast. Jenny ist Turnierreiterin und wir haben in dieser Folge so ein bisschen darüber gesprochen, welche Aspekte an der Turnierreiterei könnte man maybe zum Wohle der Pferde etwas verändern oder an welcher Stelle fühlte sich auch die Jenny da so ein bisschen auf den Schlips getreten von mir, Tierschutztante. Und wir haben da so ganz am Rande, weil ich meine, klar, ne, also wir hätten jetzt auch irgendwie echt eine Woche über dieses Thema reden können, aber wir mussten halt auch gucken, dass es nicht völlig ausufert. Und das heißt, wir hatten so ganz am Rande mal das Thema Sperrimen angesprochen. Die Jenny hatte so ein bisschen ihre Meinung aus Turnierreitersicht zum Sperrimen gesagt und letztendlich sind wir aber gar nicht mehr dazu gekommen, dass wir das jetzt weiter vertieft haben. Aber ich habe seitdem ganz, ganz viele Zuschriften von euch bekommen und auch immer noch so, hey Sandra, das würde mich total interessieren, was sagst du eigentlich zu diesem Thema Sperrriemen? Bringt der was? Sollte ich mein Pferd mit Sperrriemen reiten? Kann ich mein Pferd überhaupt ohne Sperrriemen reiten? Was ist deine Meinung dazu? Gibt's irgendeine Evidenz dazu? Kannst du nicht mal irgendwie noch was dazu sagen? Und ich hatte dann schon die ganze Zeit im Hinterkopf, ja okay, ich glaube, dazu machen wir echt mal eine eigene Folge. Und deshalb möchte ich die heutige Folge komplettamente dem Thema Sperrriemen beziehungsweise auch ein bisschen Nasenriemen widmen. Und wir werden uns das mal ein bisschen auseinanderklamüsern, das Thema. Nach 30 Folgen kennt ihr mich ja jetzt schon ein bisschen und wisst schon, ich versuche immer so ein bisschen zu gucken, was sagt die Wissenschaft? Einfach aus dem Grund, weil Wissenschaft ja oft bedeutet, es wird irgendwas an sehr großen Pferdegruppen untersucht, ne? Und das ist natürlich immer besonders interessant. Nicht nur so, was sagt irgendwie Sabine, was sind ihre Erfahrungen und was sagt irgendwie Hannes, was sind seine Erfahrungen, sondern halt wirklich so, okay, was ist, wenn man irgendwas Bestimmtes einfach an ganz vielen Pferden genau gleich untersucht und deshalb interessiert mich das immer. Also werde ich euch natürlich heute auch ein bisschen was zur Studienlage zu dem Thema sagen. Trotzdem, was mich auch immer interessiert, sind einfach persönliche Erfahrungen, vor allem natürlich von Leuten, die einfach auch schon mit vielen Pferden gearbeitet haben. Und jetzt ist es ja schon ja echt so ein bisschen so inzwischen, dass ich schon auch einiges an Erfahrung aufbringen kann, ja, weil ich jetzt auch inzwischen schon echt ganz schön viele Jahre mit Pferden arbeite und dementsprechend auch schon sehr, sehr viele Pferde gearbeitet habe. Aber es gibt einfach auch noch Menschen, die vielleicht noch mehr Erfahrung auch aufbringen, weil sie noch älter sind oder halt mit noch mehr Pferden gearbeitet haben. Oder halt auch vielleicht einfach aus so einer bisschen anderen Ecke kommen. Ne? Also wir hatten jetzt die Jenny da, die kommt so ein bisschen aus der, ich sag jetzt mal, FN-Turnierreiterei und hat so ihre Erfahrung und ihre Meinung gesagt. Dann haben wir mich so ein bisschen als Gesundheitsfuzzi. Bin ja jetzt gar nicht festgelegt auf irgendeine bestimmte Reitweise, aber komme schon tendenziell natürlich auch ursprünglich aus der englischen Reitweise und bin dann vielleicht ein bisschen auch etwas in klassisch Barock irgendwie reingegroovt und bisschen auch in die Arbeitsreiterei, einfach aufgrund dessen, weil es halt in anderen Ländern dann stattfindet. Und jetzt hat mich auch nochmal interessiert, okay, jemand, der einfach sehr viel Erfahrung aufbringen kann und vielleicht auch nochmal so ein bisschen aus der Western-Richtung kommt, weil die ja nun mal gänzlich ohne Sperrriemen arbeiten. Deshalb habe ich uns heute einen Gast eingeladen, da kommen wir dann später nochmal zu, der einfach viel Erfahrung auf dem Buckel hat mit Pferden und eben ursprünglich aus dieser Schiene kommt und aber auch nochmal so ein ganz reitweisenunabhängiges Konzept letztendlich entwickelt hat, wie er jetzt mit Pferden arbeitet. Und da bin ich auch nochmal super gespannt, was er so aus Erfahrung heraus sagen wird. Und ich wollte jetzt eben vorher einmal so ein bisschen mit dem wissenschaftlichen Teil anfangen, dass wir so mal mit ein paar Fakten irgendwie in die Diskussion starten können. Ich werde es mal so ein bisschen chronologisch versuchen darzustellen. Also so richtig begann das Interesse an dieser Frage, was macht denn eigentlich der Sperrriemen bei Pferden? Ich würde sagen so 2015. Da ging das so los, dass einfach so ein paar Studien zu dem Thema gestartet wurden. Und da gab es zum Beispiel eine Studie aus Australien, die hat einfach als allererstes mal festgestellt, es gab noch eine früher. Es gab von 2013, fällt mir jetzt gerade ein, da gab es auch noch eine Studie an Vielseitigkeitspferden. Ja, also da wurde zuerst mal mit Vielseitigkeitspferden losgelegt. Das waren knapp 200 Stück, bisschen drüber. Und da ging es überhaupt erst mal drum, zu zeigen, wie wird denn der überhaupt verschnallt? Ja, also ne, wenn man jetzt einfach mal auf so einen Wettkampf fährt und guckt sich an, wie verschnallen denn überhaupt die meisten Leute den, dann haben die da tatsächlich rausgefunden, dass nur 12% der Starter einen locker genug verschnallten Sperrriemen hatten. Ja, die anderen waren wirklich so, dass man gesagt hat, ne, also das ist zu fest. Und da haben die dann einfach mit einem Sensor auch eindeutige Druckhöhepunkte gezeigt, zu denen dieses feste Verschnallen geführt hat. Ja, also das ist schon mal das Erste. Offensichtlich, der Großteil der Vielseitigkeitsreiter hat in diesem Fall einfach auch den Sperrriemen richtig krass verschnallt. Genau, dann diese australische Studie, über die ich gerade reden wollte, war dann eben 2016. Da ging es um das Thema Stress. Und da haben die rausgefunden, dass praktisch der Sperrriemen dazu geführt, also die Tatsache, ne, dass die Pferde einen Sperrriemen getragen haben, hat dazu geführt, dass die so ein paar veränderte Stressparameter hatten. Also zum Beispiel hatten die eine veränderte Herzfrequenzvariabilität, die hatten eine veränderte Augentemperatur, die hatten eine veränderte Schluckfrequenz, also die haben nur halb so viel geschluckt, wie sie das normalerweise tun würden. Also das heißt, mehrere doch deutliche Veränderungen, die alle so ein bisschen darauf hindeuten, das Tier hat Stress und generell ist das nicht besonders gut. Daraufhin gab es auch ein Positionspaper, das dann gesagt hat, ja, also bitte einfach Sperrriemen nicht zu fest zumachen. Es sollte schon so ein Finger seitlich unter den Sperrriemen oder auch unter den Nasenriemen passen. Okay, Klammer auf. Ein Finger seitlich. Bitte probiert das mal. Also wenn ihr jetzt einen Finger seitlich, Sperrriemen am Maul, weich, oder am Nasenriemen, seitlich auch weich, reinkriegt, kann der trotzdem richtig, richtig fest sein. Also das ist erstmal so ein bisschen so, dass ich mir denke, wenn ich das lese, okay, das ist Augenauswischerei, weil das bringt erstmal echt nicht viel. Aber gut, irgendwie hat man schon mal festgestellt, die meisten sind einfach zu fest verschnallt. Dann ging es weiter, dann gab es eine Studie, die war auch noch sehr prägnant, so 2020 war das. Gab es die Dänemark-Studie, genau, die war nämlich 2019. Da hat man auch wieder festgestellt, dass wenn die Nasenriemen und die Sperrriemen einfach zu stramm gezogen werden, dann haben die bei 68% der Pferde, wo die das untersucht haben, eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für Verletzungen im Maulwinkel festgestellt. Also ganz eindeutige Korrelation, ja, zwischen den Verletzungen im Maulwinkeln und einfach einem zu eng gezogenen Riemen ums Maul letztendlich, ja. Also wieder ganz klar, bitte, das Ding darf echt nicht zu eng geschnallt werden. So, und dann ging es eben weiter 2020. Das war echt ziemlich einprägsam. Das ist eine ziemlich bekannte Studie. Die haben festgestellt, dass viele Pferde wirklich schon so Knochendeformationen im Bereich von Nasenbein und auch von Unterkiefer, also praktisch, die hatten knöcherne Läsionen genau an den Stellen, die dem Druck von einem Nasenriemen zum Beispiel ausgesetzt sind. Also das heißt, das Ding hat echt, teilweise waren die tastbar, teilweise waren die auf Röntgenbildern darstellbar. Also man hat wirklich gesehen, das kann echt einfach zu strukturellen Veränderungen am Pferdeschädel führen. Und letztendlich hat sich jetzt so ein bisschen aus dieser ganzen Diskussion und auch so ein bisschen aus diesen Studien heraus, hat sich halt abgeleitet, dass die FEI so ein bisschen die Zwei-Finger-Regel befolgt haben möchte. Das war nämlich echt, also da gab es auch noch so ein paar kleinere Studien, die so, also da sind wirklich so so Untersuchungen, dass zum Beispiel von über 700 Turnierpferden war nur bei 7% diese Zwei-Finger-Regel befolgt. Hier ist halt auch wieder wichtig, ne, wo soll das überhaupt sein? Also seitlich eben, es ist echt ein bisschen für den Arsch, müsste schon halt wirklich auf dem Nasenrücken oder eben auf unten am Unterkiefer sein, wo halt der Druck ist und wo es auch nicht weich ist, so dass man halt die zwei Finger auch gegebenenfalls noch ein bisschen so, keine Ahnung, da so reindrücken könnte. Und dann stellt sich natürlich auch die Frage, okay, ne, also sind die zwei Finger jetzt nebeneinander, sind die zwei Finger jetzt übereinander? Also ganz korrekt wäre natürlich zwei Finger übereinander und zwar wirklich am Nasenrücken oder am Unterkiefer. Und jetzt wird nächstes Jahr ist geplant, dass dafür tatsächlich jetzt eine Messung kommt, die genau das misst. Also zwei Finger übereinander am Nasenrücken oder am Unterkiefer. Werden wir dann nachher auch noch mal ein bisschen gezielter darauf eingehen. Aber das ist jetzt aktuell so ein bisschen Stand der Dinge, dass man jetzt aus diesen Studien heraus einfach gemerkt hat, okay, Hauptproblem ist tatsächlich, diese Dinger werden einfach grundsätzlich auch zu eng verschnallt im Wettkampf. Und das ist jetzt mal das Erste, das jetzt praktisch versucht wird, okay, da müssen wir was dagegen tun. Es wird jetzt einfach kontrolliert, dass die wirklich nicht zu eng verschnallt sind. Ja? Also das ist jetzt schon mal eine tolle Entwicklung in diese Richtung. Und das heißt, wir können jetzt eben zwei Dinge aus wissenschaftlicher Sicht ableiten. Punkt Nummer eins, offensichtlich werden Sperr- und Nasenriemen wirklich, ja, gängigerweise sehr eng verschnallt. Da bin ich jetzt super gespannt, ne, wie sich diese Kontrolle jetzt in Zukunft auswirken wird, ob das zu mehr Wohlbefinden führen wird beim Pferd, ob dadurch jetzt auch mehr Probleme auftauchen, we will see. Und das Zweite, dass halt wirklich einfach so ein Druck durch so einen Riemen ums Maul zu Knochendeformationen führen kann, zu Knochenläsionen führen kann. Und da an dem Punkt bin ich mir jetzt eben noch nicht ganz so sicher, ob dieses Problem beseitigt ist in dem Moment, wo wir die Riemen nicht mehr so stark verschnallen. Weil theoretisch ist es natürlich trotzdem möglich, dass das Pferd sein Maul gegen diese Riemen aufsperrt. Warum auch immer, ja, also kann ja halt sein, dass dem Pferd halt irgendwas unangenehm ist und sich das halt trotzdem versucht, da irgendwie dagegen zu wehren. Das kann sein, dass das Pferd irgendwie das Bedürfnis hat, zu kauen, sich die Lippen zu lecken, keine Ahnung was. Also ich weiß noch nicht so genau, ob das damit praktisch erledigt ist, dass diese Riemen jetzt locker verschnallt sind. Ich habe dazu tatsächlich keine belastbare Literatur gefunden und bin da jetzt einfach mal gespannt, weil das wird sich natürlich jetzt auch ein bisschen zeigen durch diese neue Regel. Also Schritt 1 ist schon mal, Sperrriemen wird jetzt nicht abgeschafft oder so, aber es wird kontrolliert, dass er einfach locker verschnallt wird. Und das wird ja auf jeden Fall, ne, wenn wir diese Quoten anschauen, hier von 7% von über 700 Turnierpferden und bei der anderen Studie waren es irgendwie 12% von über 200 Vielseitigkeitspferden. Also das wird schon viele Pferde betreffen, dass der jetzt halt einfach mal lockerer geschnallt wird. Vor allem, ne, wir wissen das auch alle, also wenn du jetzt einfach die ganze Zeit im Training mit so einem super angezogenen Riemen reitest und dann machst du den auf dem Turnier auf einmal lockerer, dann kann das halt sein, dass die Katastrophe vorprogrammiert ist. Das heißt, es wäre natürlich schon tendenziell zu erwarten, dass dementsprechend das auch im Training umgestellt werden muss, dass die Pferde das halt gewöhnt sind, so gearbeitet zu werden. Also finde ich eine spannende Entwicklung, finde ich einen super guten Schritt. Ich bin mir noch nicht sicher, ob das das Ende der Fahnenstange ist an der Lösung, die wir brauchen für die Pferde. Und werde mir das auch tatsächlich selber jetzt nochmal genauer anschauen, weil ich habe nämlich bei meinen Pferden irgendwie so total unterschiedliche Zäumungen und tatsächlich habe ich bei meiner Stute einfach so aus optischen Gründen einen Nasenriemen drin und natürlich habe ich den super locker verschnallt, aber als ich jetzt so drüber nachgedacht habe, bin ich mir eben gar nicht sicher. Also ich meine, irgendwo schränkt der ja trotzdem ein, ne? Also der ist auf jeden Fall nicht so locker, dass die jetzt da jede Kaubewegung machen kann, die sie machen möchte. Also ich tendiere jetzt dazu, den vielleicht auch komplett rauszunehmen, weil ich brauche ihn nicht. Ich habe überhaupt keinen Effekt davon. Es ist völlig beknackt, aber es war einfach nur, dass diese Trense insgesamt so hübsch aussieht damit. Aber da habe ich nicht so weit nachgedacht, weil ich einfach nur dachte, ja, also wenn der ultra locker ist, kann die ja, ne? Ich sehe die ja auch, wie die kaut oder so, aber ich kann nicht hundertprozentig ausschließen, ob die nicht trotzdem an irgendeiner Stelle da mal so ein bisschen dagegen drückt bei irgendeiner Kaubewegung oder so. Also werde ich auch für mich nochmal so ein bisschen mitnehmen und mir das nochmal anschauen. Und jetzt würde ich sagen, wir sind bereit, dass wir uns jetzt nach dieser kleinen, Wissenschaftsdive mal so ein bisschen dem Erfahrungsschatz widmen. Und jetzt hole ich unseren heutigen Gast mal dazu. Heute habe ich für unsere Podcast-Folge einen Gast eingeladen, den ich mir schon gewünscht habe, seit ich ihm per Zufall vor ein paar Monaten entgegengefahren bin. Und da habe ich mir gedacht, Mai, würde ich jetzt gern anhalten und würde dem einfach jetzt ein paar Fragen stellen hier am Feld. Und jetzt habe ich mir gedacht, ach, ich habe ja eigentlich einen eigenen Podcast, das könnte ich doch eigentlich mal wunderbar in diesem Rahmen machen, weil mit großer Sicherheit sind die Fragen, die ich ihm stellen würde, auch für alle Hörerinnen und Hörer interessant. Und heute habe ich mir ein Thema rausgesucht, wo ich mir vorstellen könnte, dass es vielleicht auch ein bisschen emotionales Thema ist. Und deshalb habe ich mir gedacht, da hätte ich gerne jemanden, der auch schon richtig viel Erfahrung im Pferdebereich mit sich bringt. Und deshalb habe ich für uns heute den Mike eingeladen, Mike Geithner. Jeder kennt bestimmt diesen Namen. Und Mike, ich freue mich riesig, dass du heute zu Gast bist und möchte dich ganz herzlich bei uns im Podcast willkommen heißen.
Also danke, Sandra. Ich gebe es gern zurück und ich freue mich auch, dass ich heute mit dir Abend ratschen kann, podcasten kann. Und das Thema, was du ausgesucht hast, es ist ein sehr emotionales Thema, da hast du recht.
Mhm. Also wir wollten uns heute mal ein bisschen über das Thema Sperrriemen beim Pferd unterhalten. Und jetzt bist du ja schon ein bisschen länger mit Pferden zugange. Und wie war denn das so, als du angefangen hast, mit Pferden zu arbeiten? War das noch die Situation, wo das total normal war, dass jedes Pferd mal grundausstattungsmäßigen Sperrriemen drauf hatte?
Also grundsätzlich ist es ja so, wenn man jetzt mal ganz von vorne beginnt, dann bin ich ja praktisch schon als Dreijähriger auf der elterlichen Ranch. Wir haben ja eine der ersten Western Ride Ranches gehabt in Deutschland, ja. Und da bin ich ja schon geritten. Und damals gab es sowas nicht. Also man ist die, erstmal war das Western Ride, aber das hat man auch in der normalen Reiterei so nicht gesehen. Der Sperrriemen ist ja deutlich später erst, so in die Mitte der 50er Jahre, in die Öffentlichkeit gekommen. Und da muss ich also sagen, man hat dann, wie ich angefangen habe, es war, lass mich mal kurz überlegen, war 99, ja. Da war das wirklich so noch relativ normal. Es gibt ja so viele Mythen um den Sperrriemen. Ja, ich reite kleine Klassen, ich muss den Sperrriemen drin haben. Es hat nie gestimmt, ja. In der LPO steht nur drin, wenn du den Sperrriemen rausmachst, musst du die Schlaufe davon ausnähen. Nicht abschneiden, sondern ausnähen. Weil sonst ist die Zäumung unkomplett. Und das wurde falsch verstanden von vielen. Die haben gemeint, okay, der Sperrriemen ist ein Muss. Das ist einfach so, war der da. Ich bin am Anfang mit dem nicht so in Berührung gekommen, weil erstmal war ich dann Westernreiter, bin auch Turniere geritten. Und als dann mit Monty Roberts das begann, da bin ich eigentlich schon ins Bodenarbeitslager übergewechselt, wo ja dann natürlich der Sperrriemen eigentlich weniger das Thema war. Selbst wenn damals jemand reinkommen wäre auf den Kurs mit Trense und Sperrriemen ganz am Anfang, da weiß ich gar nicht, ob ich da überhaupt was bemerkt hätte, außer, weil wir haben die Pferde ja praktisch erstmal nur im Rampen gearbeitet, da war es so gesehen eigentlich egal. Mhm. Und erst 2005, wie die Dualaktivierung bereits erfunden war und das Buch geschrieben wurde, hat mir die Frau Dubertin, die damals die Chefredakteurin von Cavallo, eine Abhandlung, also eine schriftliche zum Thema Sperrriemen, zukommen lassen. Das fand ich geil und gesagt, das tun wir gleich jetzt in das Buch rein, weil das Ding nervt mich sowieso. Und was da lustig war, das ist wirklich bald eine Anekdote, ich habe das von 2005 bis vor 2 Jahren, also 2022, 2021, habe ich die tatsächlich weit und flächendeckend die falsche Geschichte von der Entstehung des Sperrriemens verbreitet. Unwissend, ja. Also ich war einfach, es hat ja nie jemand großartig kritisiert, ab und zu haben wir ein paar, es ist einmal, glaube ich, ja, hat mir einer geschrieben, dass es nicht ganz stimmt. Ja, hast du gedacht, klar, Hater oder irgend sowas oder wie sagt man, Internet, Monk oder sowas. Aber tatsächlich war das nicht wahr. Und zwar, das Ding kam ja nie aus dem Militär. Und das habe ich halt geglaubt. Und zwar mit der Argumentation, es war der Schutz vor Kieferbrüchen, wenn die Pferde gestürzt sind, dass dann die Reiter die Zügel angezogen haben und die Pferde dann praktisch am Boden aufkommen, ihr Kiefer abgeschert ist. So, das war mal die Geschichte, die einfach nicht stimmt. Das kann man natürlich als Argument nehmen, da wäre der Sperrriemen schon ein Schutz, aber das ist bei der hannoveranischen Zäumung auch der Fall. Und die ist zum Beispiel aus diesem Grund entwickelt worden, dass sowas nicht passiert. Und dann haben 3 total tolle Leute vom VfD, nämlich der, jetzt muss ich schauen, der Holger Suhl, dann der Natschak, ich weiß den Vornamen jetzt gerade nicht, ja, und der Heiner Sauter, die haben da wirklich lange, lange recherchiert, und wo der Sperrriemen wirklich herkommt. Und der Sperrriemen ist das erste Mal aufgetaucht in Ende der 50er Jahre auf einer Olympiade in, glaube Stockholm. Und zwar bei einem amerikanischen Springreiter, der hat Frank Chopin geheißen. Und der hat das englische Kombihalfter zum ersten Mal in der Öffentlichkeit vorgestellt. Es hat dann auch lange gedauert, bis die FN dieses Teil in die LPO hat. Und dann war er halt da. Und wenn man aber genau
zu... Ist ja noch gar nicht so lang dann eigentlich da.
Nein, nicht ganz. Aber ich beantworte es gern gleich. Mal zwischen den Kriegen haben die Engländer mal mit so einem Teil rumprobiert. Da hieß es aber Greggle, weil das Pferd Greggle hieß. Haben es aber sofort wieder beerdigt. Und der Richard Hinrichs, der hat mir gesagt, es gab Zeichnungen aus der Zeit vom Aremab, also einem Pharao. Da kamen anscheinend auch solche Nasenriemen im Einsatz. Aber der Weiß sagt immer, alles, was den Pferden nicht gut tut, verschwindet im Laufe der Zeit. Manchmal dauert es halt 50 Jahre. Aber der englische Kombinationshalfter, wie wir es heute kennen, ist schon eher eine neuzeitliche Geschichte. Und dass das Teil mal erst mal einen Siegeszug angetreten hat, das konnte ich einfach ganz gut nachvollziehen. Pferde waren leichter zu regulieren, die konnten sich nicht mehr so wehren. Man hat ja dann wie beim Rauchen, hat man ja natürlich dann Argumente gesammelt dafür. Ja, das Gebiss sitzt, hält das Gebiss fest, alles Scheiß, stimmt nicht. Ja. Alles denkst nachgebissen. Weil man halt einfach mit dem Teil sein Pferd ja leichter bedienen konnte. Dass das Pferd natürlich dabei der Verlierer ist, das hat man ja lange Zeit einfach über den Tisch gekehrt, kehrt man jetzt noch über den Tisch, weil das ist ja ein Thema, da polarisierst du, wenn du einen Artikel machst über den Sperrdämon, polarisierst du ja Facebook. Also immer, wenn man mal ab und zu mal, wenn es Likes brauchst oder was, mach einfach sowas. Weil da gibt es die Fraktion, die wo gegen den Sperrdämon ist, und da gibt es die Fraktion, die für den Sperrdämon ist. Meistens wissen beide Fraktionen nicht, von was sie reden. Weil es ist so, dass du einfach sagen musst, bei diesem Teil ist einfach das, warum und weshalb der Engländer, der Amerikaner das gehabt hat, weiß keine Sau. Aber vielleicht war es halt bei dem Pferd so, dass das Schwierigkeiten gemacht hat oder gehabt hat. Und dann hat man das Teil verbannt. Mittlerweile ist es ja auch so, man weiß wirklich sehr viel. Wenn du sagst, du bist zum Therapiepferd gefahren, dann denke ich wahrscheinlich auch, dass du in dem Bereich arbeitest. Du weißt, was Kiefergelenk für eine Bedeutung hat. Du gehst heute zum Osteopathen als Mensch, was macht er als erstes? Er schaut, ob deine Kiefergelenke in Ordnung sind. Und beim Pferd macht es der Osteopath ja auch. Aber wenn du dann natürlich hergehst und zum Reiten wieder das Kiefergelenk blockierst, ist es nicht so dienlich. Außerdem weiß man natürlich auch mittlerweile, was das für Folgen hat, wenn man nach hinten im Pferd geht. Jetzt haben wir schon ein bisschen abgeschweift das erste Mal, aber grundsätzlich ist es so, das Teil hat erstmal natürlich einen Siegeszug angetreten. Du konntest ja fast so eine Trense kaufen ohne den Sperrdämon.
Ja.
Also das ging gar nicht, ja. Jetzt hat ja auch die Firma Krämer und die anderen alle darauf eingestellt. Es gibt mittlerweile ganz, ganz viele Zäumungen ohne das Teil. Und da haben wir so Abwandlungen gemacht mit Mexikanisch, mit Überkreuzen hin und her. Grundsätzlich hat jetzt die FN den absolut überfälligen und absolut richtigen Schritt gemacht, dass sie mal eine Schablone. Übrigens war der IVFD schon lange vorher dran, eine Schablone zum Reinschieben, wie viel Freiheit der Nasenriemen. Ja, wenn ich zwei Finger breit stehend auf dem Nasenrücken haben muss. Und wenn du dann den Sperrdämon entsprechend auch dazu locker verschnallst, dann hat der sowieso keine Wirkung mehr. Weil es wirkt ja nur ein Riemen, entweder der obere oder der Sperrdämon. Und da hat die FN schon mal den ersten Schritt gemacht, einen guten. Und ich bin jetzt nicht unbedingt totaler FN-Konformler, aber man muss denen schon auch ein bisschen Zeit lassen, ja, die Pferdewelt zu modernisieren. Du kannst in so einem riesen Verein nicht einfach hergehen und alles über den Haufen schmeißen. Aber langsam, aber sicher fangen sie an, wenigstens mal solche Sachen ja richtig zu stellen. Und diese Zwei-Finger-Regel, ich finde die Schablone recht genial, weil meine zwei Finger sind andere zwei Finger wie deine oder so ein Mädel mit 1,50 mit ganz zarten Händen, die wenn da zwei Finger reinsteckt, das ist bei mir wahrscheinlich ein halber. Ja. Aber die Schablone ist für alle gleich und dann hast du das richtige Maß, wo das Pferd einfach kauen kann, kann den Speichel abschlucken. Kannst du nämlich nicht, wenn der Mund zugebunden ist. Du brauchst bloß mal einen Löffel an Gaumen drücken und schlucken versuchen. Das ist schwierig. Und das Pferd kann im Gebiss ein bisschen ausweichen. Auch so eine Geschichte. Und ja, und dann haben wir schon mal ein bisschen was gewonnen. Dass der Sperrdämon auch noch heute keine Pflicht ist, auch in den unteren Klassen, das ist absolut nicht wahr. Das haben sie lange die Leute falsch interpretiert. Das heißt, du kannst den rausnehmen, brauchst du eine entsprechende Zäumung, wo kein Schnippel dran ist und Ende.
Ja. Also man kann ohne Sperrriemen starten.
So wurde es mir von der FN gesagt, ja.
Davon gehe ich aus, dass okay, und der Messkeil, also der soll ja erstes Quartal 2025 ist es gerade im Gespräch, dass der kommen soll. Das heißt, du findest es gut, dass es einfach eine objektive Messung ist, dass einfach das nicht mehr passieren kann, dass die zu eng verschnallt sind, gell?
Ja. Und da konnte ich bei mir heute... Ja,
entschuldige. Würdest du denn sagen, weil das ist ein Thema, was mich auch total beschäftigt, weil ich meine, klar, das eine ist ja, dass natürlich das ein Riesenproblem ist, dass der Sperrriemen oder auch der Nasenriemen in der Praxis einfach viel zu eng verschnallt wird, ne? Das ist ja ein Riesenproblem. Wenn ich mir jetzt vorstelle, es wird ein gewisser Abstand eingehalten und es ist ja da jetzt so ein bisschen, also im Therapeutenbereich ist da die Regel von, es sollten mal auf jeden Fall zwei Finger aufeinander liegend sein. So wird man sich das dann auch mit dem Messkeil vorstellen können. Und zwar am Unterkieferast gemessen. Ganz wichtig, ne, dass das nicht seitlich gemessen wird, weil da ist ja praktisch Weichteil. Das heißt, da kann man es ja auch reindrücken, sondern halt wirklich am Unterkiefer, wo ja dann auch ein Druckpunkt wäre. Würdest du denn sagen, wenn dieser Raum sozusagen da ist für das Pferd, hältst du den für unproblematisch, den Sperrriemen? Oder würdest du sagen, Naja, also so richtig cool ist er dann trotzdem noch nicht.
Also ich halte ihn dann einfach für unnötig, vor allen Dingen, wenn die Schablone, die ist ja für Nasenriemen, wenn die zwei Finger breit stehend, also übereinander natürlich, aber stehend, nicht flach reingeschoben, ist schon, würde ich mal sagen, so geschätzt bei meinen Finger 4 Zentimeter, dann ist der Sperrriemen, wenn er dann so verschnallt wird, wie du gerade sagst, dann lappert der da auch nur noch rum. Der hat ja dann keine großartige Wirkung mehr. Und dann ist er als Schemein dafür halten, ja, also dann ist er einfach unnötig, ja. Einmal hat der Mädel zu mir gesagt, ich konnte alles folgen, Mike, und ich glaubte das, aber ich schaue doch einfach geil aus, oder? Da habe ich gesagt, ja, was will ich jetzt noch sagen? Also, es ist einfach so, rein fachlich würde ich mal sagen, da kannst du ja mal schauen, kannst mit Chris Debski reden, mit den Leuten von der Bückelburger Hofreitschule, die ganzen Klassiker, Richard Hinrichs, die alle heißen, die finden, das Teil braucht keine Sau, ja.
Ja, das und wäre jetzt auch meine persönliche Erfahrung, ja.
Genau. Und die Westernreiter brauchen ihn auch nicht. Und es ist ja so, die machen ja auch ganz tolle Sachen mit ihren Pferden. Und weißt du, bei allen Ausrüstungsgegenständen, meine Meinung, meine Erfahrung, die draußen benutzt werden, und zwar welche, die ein bisschen heikel sind, ja, gibt es ja noch andere Sachen wie Schlaufzügel und Co. Es ist immer so natürlich, die Möglichkeit, Bedienfehler zu machen, ist enorm groß. Und unser Pferd ist natürlich der Dumme, weil das Pferd hat keinen Schmerzlaut. Das heißt, im Endeffekt ziehen die dann mit was weiß ich wie Kilo am Zügel an. Und das Pferd hat man jetzt, gerade ist durch Facebook eine Studie gegangen, aber das weiß man jetzt schon seit 20 Jahren, das ist ja keine neue Studie, dass das Pferd dasselbe Schmerzempfinden hat wie der Mensch.
Ja.
Dann ging es um die Peitschen beim Galopprennsport. Und da ist es einfach so, das Pferd wehrt sich so gesehen nicht über wir Schmerzen. Wir würden schreien, au, sag mal, spinnst du, musst also Ozean und Depp, ja. Das Pferd nimmt es einfach hin und wenn es dann widersetzlich wird, dann jetzt zum Problempferd. Also ist schon sehr ungerecht. Und ich finde einfach, wenn man sein Pferd vernünftig ausbildet, wenn man solche Sachen einfach, ja, dann. Ich mag nicht ausschließen, dass irgendwo Pferde gibt auf dieser Welt, da wo du ohne den Sperr mit ihnen reiten kannst. Das kann sein. Ja, ich habe nur keins kennengelernt und ich habe viele kennengelernt, aber vielleicht nicht viele genug. Mhm. Und ich denke einfach, das ist so ein Thema, es geht ja nicht nur um das, es geht ist natürlich um den Schmerz, es geht um den Magen. Ja, wenn die keinen Speichel abschlucken können, wenn du mir die Pferde anschaust, wo die Soße vorne rausläuft am Turnier, dass du denkst, das gibt's ja gar nicht. Das ist ja alles das, was von unten raufkommt. Weil halt der Speichel ist ja der natürliche Magenschutz. Und ja, der kann halt dann einfach nicht mehr, das sind einfach Dinge, da wo es sagt, Leute, schaut's halt mal ein bisschen drauf, ja. Aber du wirst dieselbe Erfahrung machen draußen. Ich sag bloß eines. Ich habe ganz viele Leute, die wissen einfach gar nicht, was sie machen. Und die sind dann total vor den Kopf gestoßen, wenn du denen das sagst. Aber ich habe erst vor kurzem einen Gast da gehabt, die hat dann mit ihrer Reiterin am ersten Tag nach dem ersten Arbeitstag mit mir geschrieben und die ist gleich auf die Barrikaden gegangen mit dem Sperrriemen, hat ihr gleich gesagt, wenn du den Sperrriemen bei mir nicht hernimmst im Reitunterricht, dann bin ich raus. Jetzt war die fast schon verzweifelt, sage ich, Mädel, du bist alt genug, das war so alt wie ich, du kannst selber Entscheidungen treffen und das hat sie auch gemacht, also positiv, gegen Sperrriemen. Aber das ist, also brauchst du auch ein Standing. Also das ist schon allgemein, also ich muss schon differiert betrachten, aber der Sperrriemen an und für sich hat an und für sich, wir meinen dafür, keine große Daseinsberechtigung und dass es vielleicht leichter geht und dann ganze Argumente, was ich da schon alles gehört habe, hey, der Mensch ist ja so erfinderisch. Weißt du, was ich bei solchen Sachen immer sage? Da frage ich die Leute immer, ob sie das internationale Reitergebet kennen. Dann schauen sie mir an und sagen nein. Dann sage ich, das wundert mich jetzt aber, weil das wurde ja wirklich nachgewiesen in allen Sprachen übersetzt, die es auf der Erde gibt. Dann schauen sie mir an und sage ich, Herr, nimm mir alles, nur nicht meine Ausreden. Und wenn ich einen Lehrgang mache, einen Trainerlehrgang und mir wieder eine erklärt, warum sie das jetzt falsch gemacht habe, sage ich, wir sind nicht in der Kirche. Okay? Ende. Weil ich habe dir jetzt gesagt, das war nicht richtig und aus. Warum du das falsch machst, das ist jetzt nicht egal, das ist nicht wichtig. Einfach, du hast es falsch gemacht, genauso ist es da. Man hat immer Ausreden, ja, aber da macht er das und macht er das. Ja, kann sein, aber das würde ich dann erstmal gern sehen. Und ich habe schon auch bei hervorragenden Reitern, die dann einen Sperrriemen raus haben Und dann nachher gesagt haben, Mensch, so locker ist der noch nie gelaufen. Dann sage ich, warum hast du den vorher nicht rausgenommen? Und sagt, weil ihn jeder drin hat. Weißt du, das ist so schwierig, weil wir sind ja auch schon ein bisschen so Herdentiere, ja?
Oder Rudeltiere, total. Ja, und was ich auch echt sagen muss, also ich muss sagen, bei mir war es auch genau der gleiche Verlauf. Also ich bin praktisch so ins FN-Lager rein gestartet im Reiten. Und da war das total normal. Also als ich halt als junges Mädchen angefangen habe, hatte man einfach ein Sperrriemen drin und das war an der Trense dran und da musste man den halt zumachen. Und bei mir war es genauso, als ich dann irgendwann beschlossen habe, also eigentlich gefällt mir das irgendwie gar nicht, ich will eigentlich gar nichts da um das Maul meines Pferdes drumherum binden, habe ich auch festgestellt, okay, das Ding ist völlig irrelevant, ich brauche ihn eigentlich überhaupt nicht. Und bin vorher schon, weiß ich nicht, wie lange eigentlich damit geritten. Und was ich aber wirklich merke ist, ich habe echt in meinem Umfeld wenige Leute, wo die Motivation für den Sperrriemen ist, dass sie sagen, Mensch, ich krieg mein Pferd sonst nicht gehandelt, ja, also gibt's auch, aber die meisten haben eher das Gefühl, sie tun ihrem Pferd was Gutes damit. Also von den meisten höre ich eher das Argument, ja, damit das Gebiss ruhiger liegt. Und das war bei mir früher auch so. Also meine Reitlehrer haben mir auch eine Zeit lang gesagt, damit das Gebiss ruhiger liegt. Und dann wollte ich natürlich unbedingt einen Sperrriemen haben, weil ich will ja für mein Pferd, dass das Gebiss ruhig liegt. Und da musst du halt erstmal auch irgendwie eine gewisse... Also ich musste halt ein gewisses Alter erreichen, bis ich so die mentale Reife hatte, mir das mal zu überlegen, ob das überhaupt physikalisch irgendwie einen Sinn macht. Aber das ist, glaube ich, wirklich ein Problem, dass da einfach auch Erklärungen fehlen, die halt auch zeigen, nee, man braucht definitiv keinen Sperrriemen, dass das Gebiss ruhig im Maul liegt. Also das ist, glaube ich, ein Problem, dass viele wirklich eigentlich dem Pferd was Gutes tun wollen und denken, das wäre dann irgendwie besonders sanft, wenn sie den jetzt reintun.
Da gebe ich dir vollkommen recht. Das ist genau das Thema, dass du einfach sagst, durch die Sachen, die weit verbreitet sind, da kannst du Studien anschauen über das Herdenverhalten oder Rudelverhalten von Menschen. Das ist, wir sagen gerne, dass wir gerne so einen Mainstream hinterhergehen. Und dieser Mainstream macht dann eine Meinung und wird gar nicht mehr nachgeprüft, ob das so richtig ist oder nicht. Du musst aber mal halt schauen, wenn du mal teilweise so den Internet anschaust, Markt anschaust, da sind die manche Influencer, das können auch sehr bekannte Leute sein, die sind die gar nicht bewusst, weil Influencer heißt ja die Meinung beeinflussen, ja, was sie teilweise raustrellern und was für Verantwortung, dass sie tragen. Aber schon der Reitlehrer am Reitstall ist ja auch schon Influencer, nur nicht mit 100.000 Follower. Aber der sagt, ich bin raus, wenn du den Sperrriemen nicht nimmst. Das heißt ja, für deine Schülerin, die geben mir davon aus, wenn die so vehement drauf besteht, naja, da konnte ja so schlecht nicht sein. Und außerdem laufen ja die Pferde schon 30 Jahre damit, ja. Kein Thema. Aber es ist einfach genau das, was du sagst. Das ist klar, das ist ein Mainstream. Dann wird es verkauft, geschickt, doppelt gebrochene Gebisse durch das Beispiel des Jahrhunderts. Immer aus total Pferdeschonen verkauft worden. Und als der Karl Friedrich Holläufer mal eine Gebissschulung gemacht hat bei mir, für meine Trainer, dann bin ich auch aus allen Wolken gefallen. Weil es halt einfach ein sehr scharfes Gebiss ist. Und zwar eines der schärfsten, die es überhaupt gibt. So. Mhm. Und der Mainstream sagt aber, hey, ich habe doppelt gebrochenes Gebiss. Nein, es ist so, dass das, was ich von Karl Friedrich gelernt habe, dass einfach eine Stange, wirklich eine Westernstange, da wo du denkst mit Shanks, weil ich habe einen Isländer gehabt, der hat mir immer durchgegangen mit meinen Enkelkindern, dann sage ich zum Holläufer, zum Karl, sage ich, ich werde wahnsinnig mit dem Gaul. Ja, dann sagt er, was hast du denn für ein Gebiss denn? Sag ich, ja, doppelt gebrochen, sagt er. Ha, du bist doch Westernreiter, hast du nicht noch so ein Ding mit so Anzügen? Sage ich, ja, klar habe ich das, Billy Allen. Ja. Die Stange rein mit der Kupferrolle, mit Anzügen. Ich sage, die Anzüge brauchen wir für die Kinder, weil die Hilfen verlangsamen. Die Kingkette schnallst du ein bisschen locker. Die hat der Isländer drauf gehabt und ist nie mehr durchgegangen. Aber das ist die Allgemeinmeinung. Und das Marketing macht ja auch das. Ja, das verfolgt uns Menschen seit Ewigkeiten schon, ja. Marketing. Dass du sagst, in allen Bereichen findest du das, wenn die Industrie irgendwas verkaufen will, dann wird es entsprechend halt vermarktet und das ist gut. Bis dann die Wissenschaft so erdrückend wird, wenn es nicht gut ist, siehe Rauchen, ist mein Lieblingsbeispiel, dass man sagt, hoppala, das ist ja gar nicht gesund. Das baut gar nicht Stress ab. Im Gegenteil. Und wir haben es alle gemacht. Ich komme aus einer Generation, wir haben im Flugzeug geraucht.
Ja, da haben wir überall geraucht, gell?
Ja, und wir waren nicht mal der Pilot. Also, weißt du, das sind einfach Dinge, wo du denkst, das soll nicht wahr sein. Und auch werden hoffentlich unsere Kinder mal über die Sperrriemen genauso reden. Und sagen, du, aber jetzt gehen wir noch mal ein Eck weiter. Wir haben einen Sperrriemen ja natürlich sehr weit verbreitet, weil wir halt dressurlastig sind in Deutschland. Aber dann schauen wir in andere Länder, wo Arbeitsreitweisen dominieren. Amerika, Spanien, wo du sagst, da wo man vielleicht nur einmal Kühe jagt im Osten. Da haben die ganz andere Zäumungen. Also da sind solche Sachen, spielen ja gar nicht so die große Rolle. Natürlich haben die auch für bestimmte Pferde irgendwelche Sachen, wo du sagst, naja, da darf aber der liebe Gott auch nicht hinschauen. Aber im Großen und Ganzen, auch die ganzen sitztechnischen Dinge, ja, wo du sagst, da, weißt du, da gibt es dann so einen Spruch, das heißt, das höchste Gut, glaube ich, hat einmal der Brandrup gesagt, ist der vom, das Wichtigste, das Höchste, was der Reiter erreichen kann, war nicht Brandrup, war halt irgendeiner von den Großmeistern, ich bin nicht so geschichtsfest, aber er hat gesagt, das Pferd nicht zu stören, geil. Da hat er vollkommen recht, aber allerdings ist es ja normal, ein das ist nur unerreichbar.
Ja, ja, da arbeitet man lebenslang dran. Nicht stören. Genau.
So, und jetzt pass auf, was macht jetzt der Amerikaner? Jetzt, das ist mir mal ein schönstes Beispiel. Der züchtet sich erstmal ein Pferd, und zwar das Quarter Horse. Es ist wahrscheinlich der beste Gewichtsträger auf der ganzen Welt, zumindest wenn der Stocktype ist. Der hat den passenden Sattel dazu, der dafür gebaut ist, schönes Gewicht zu verteilen. Und dann hat der Fahrer, den bildet er ein Pferd aus, wo er im vollen Galopp am Kalb hinterherjagt, und es läuft auch schon 45 oder 50 km/h. Also Vollspeed, dann nimmt er das Lasso raus, schwingt es und fängt das Kalb ein. Wenn du das mit einem hochklassigen Dressurpferd machst, kannst du vielleicht noch galoppieren, wirst wahrscheinlich eh nicht hinterherkommen. Aber in dem Moment, wo du nur zum Lasso greifst, biegt er schon 25 Meter nach rechts ab, weil du deine Arschbacken anders belastet hast, weil der so ausgebildet ist, ja, dass er nur das macht, der ist dressiert, was du ihm sagst. Aber es gibt auch Arbeitsreitweisen auf der ganzen Welt. Und da muss das Pferd, hat das Pferd gelernt, und es muss vor allen Dingen eigenständig laufen. Und das war ja ein Grundgedanke von der Dualaktivierung, dass wir gesagt haben, okay, was ich jetzt sage, ist ja später gekommen, aber wir bilden das gemeine Soldatenpferd aus, das Kampagnenschulenpferd, das der Freizeitreiter oder der Soldat, der oft kein Reiter war, sondern einfach vom Feld runter, so ein Bauerskerl. Das Pferd kann den Reiter von sich aus von A nach C tragen, ohne dabei zu Schaden zu kommen. Und da kommen ja die ganzen Hufschlagfiguren her und die ganzen Sachen, Pferde eben so zu stabilisieren. Und wenn man das mal im Gesamten nimmt, dann muss man halt sagen, da hat man dann schon auch, weißt du, wir haben glaube ich, ein bisschen, ich habe das mitbekommen, meine Eltern waren die Begründer der Freizeitreiterei, weil mein Vater und meine Mama hatten die Idee, Reiten für jedermann. Da waren so Leute vom VfD wie der Dr. Zychon, der hat den ersten Pferdewegsprozess in Deutschland für meine Mama geführt, weil die Bauern haben ja die Reitwege gesperrt im Wald. Und er hat das durchgesetzt, dass das nicht geht, und hat gewonnen. Es sind ganz viele Leute zu uns auf der Renz, so hat die geheißen, gekommen, die haben später die Western-Szene beeinflusst, und wir waren die Vorreiter. Aber zu der Zeit war ja Reiten eine elitäre Sache. Und die Freizeitreiter sind dann gekommen. Dann sind die natürlich auch, haben Hilfe gebraucht. Das haben die Reitlehrer, die es noch gab nach dem Krieg, die haben es nicht gemacht. Meine Mama hat keinen Springunterricht bekommen, obwohl sie ja exaltierte Reiterin war, weil wir zu Hause so wild reiten. So, und dann war es halt einfach so, dass du sagst, es hat sich dann eine gewisse, schon amerikanische Bewegung entwickelt, und dann die Dressurelite, weißt du, die angefangen haben mit dem Westernreiten und so. Wir waren aber die Wilden, uns wollte keiner haben in der Reithalle und so, weil wir immer größer und quergeritten sind, und wir wollten die halt nicht haben, weil die immer so Pferde so hinter der Senkrechten. Wir dachten, wir sind die Besten, aber die dachten auch, sie sind die Besten. Weil irgendwie sind wir alle in der Bubble.
Ja, ja, klar.
Wir sind in unserer großen blau-gelben Bubble, und es ist unsere Welt, und da drin sagen wir, ja, wir wissen das, dann die anderen haben die andere Bubble. Aber es sollte halt immer bei Sachen, die dem Pferd nicht gut tun, sollte man zusammenhelfen. Und ich denke auch, dass es höchste Zeit ist, weil gerade momentan ist der Reitsport so ein bisschen, hat der Lack schon einen Kratzer.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Und
ja, da ist schon, es ist, wie du sagst, das braucht natürlich auch Zeit. Und da darf man auch nicht zu arrogant sein und sich jetzt vorstellen, das muss jetzt alles von heute auf morgen, weil es ist auch richtig, dass sozusagen neue Ideen erstmal sorgfältig geprüft werden. Also so ein Verein, der kann nicht einfach jeder neuen Strömung gegenüber alles komplett umstellen und dann gibt's neue Erkenntnisse und dann weiß man, okay, es war doch irgendwie völliger Mist. Also das ist schon richtig, dass man da erstmal auch linientreu bleibt und sich auch erstmal Dinge ganz genau anschaut und dann vielleicht auch erstmal sich Nuancen in die Richtung entwickelt. Also ich bin super gespannt drauf mit diesem Messkeil. Ich meine, was ich jetzt schon von einigen gehört habe, dass sie gesagt haben, das wird echt schwierig, das in der Praxis umzusetzen, weil die Pferde halt in dieser ganzen Atmosphäre, dass es schwierig ist, dass denen jetzt da jemand an die Nase fasst und einen Keil da unten reinschiebt. Und das bin ich mal gespannt, wie sich das in der Praxis dann darstellt. Also entweder muss man das dann wirklich gezielt mit denen üben, dass die genau wissen, okay, das passiert dann vor einer Prüfung oder so. Aber ja, da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, ob also wie das dann wird, ja, ob das easy wird, ob man das einfach messen kann. Ich meine, das ist ja auch ein hartes Teil, ja, das habe ich mir so gedacht. Also ich meine, einfach so ein Plastikteil irgendwie so da an die Nase unter den Riemen zu schieben oder am Kiefer, das, ja, bin ich gespannt. Bei sensiblen Pferden kann schon sein, dass die, wenn da mal irgendwas zwickt oder so, dass die beim nächsten Mal sagen, will ich eigentlich nicht mehr so gern. Finde ich aber super spannend. Ich finde es eine tolle Entwicklung. Ich bin mir ehrlich gesagt noch nicht so hundertprozentig sicher, ob das jetzt für mich persönlich, für mein Tierwohlverständnis die letztendliche Lösung ist, weil ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich mir einen locker verschnallten Sperrymen anschaue, habe ich trotzdem ein bisschen das Gefühl, ich meine, gewissermaßen schränkt der ja trotzdem ein. Das heißt, klar kann das Pferd sein Maul ein bisschen mehr bewegen als sonst, aber es kann keine komplette Kaubewegung durchführen oder so, wie es das sonst vielleicht machen würde. Und das heißt, das ist dann natürlich schon die Situation, das Pferd versucht halt vielleicht ein bisschen sein Maul zu öffnen und dann kommt es halt an so eine Grenze, wo es dann ja letztendlich trotzdem nicht weitergeht mit der Maulöffnung. Also so richtig ist der Druck natürlich nicht weg und ein bisschen unangenehm könnte ich es mir schon nach wie vor vorstellen. Und für mich ist halt nach wie vor, also ich muss jetzt auch ganz ehrlich sagen, ich habe schon so viele Pferde ausgebildet und ich habe schon so viele Pferde in Korrekturarbeit bekommen. Und mir geht's genau wie dir. Ich habe noch kein einziges Mal in meinem Leben das Gefühl gehabt, ich bräuchte jetzt einen Sperrriemen. Also bei mir ist lange Zeit schon das Erste, was rausfliegt, der Sperrriemen. Und zwar völlig egal, ob das Turnierpferde sind, die ich weiterbilde oder. Ich finde, bei allen merke ich eine Verbesserung ohne Sperrriemen. Und deshalb halte ich es nach wie vor für den besseren Schritt, den abzuschaffen. Ich finde es eine gute Entwicklung, dass man jetzt erstmal schaut, dass er nicht mehr zu eng verschnallt ist. Aber ich habe noch nicht das Gefühl, dass das Ende der Fahnenstange sein wird. Ich glaube, für die Pferde wird es einfach angenehmer sein, also ohne Sperrriemen zu reiten. Glaube ich.
Also da ist so gar nichts mehr hinzuzufügen, weil ich meine, wie gesagt, seit 2005 verteufle ich dieses Teil ja. Und bin ja auch nicht überall mit offenen Armen empfangen worden. Ich werde heute noch kritisiert dafür, weil ich gegen den Sperrriemen so bin. Und mir passiert immer wieder, aber gibt ja vollkommen recht, das Teil. Und vor allem, wenn man die Geschichte jetzt kennt, dann weiß man zumindest schon mal, dass es keine Militärtradition aus Deutschland ist, ja, also aus der guten alten Zeit, sondern dass es heute woanders herkam, aus einem anderen Land. Und dann der Hintergrund, den weiß gar keiner, man hat irgendwann einmal in die LPO rein natürlich, kann ich auch verstehen, weil viele gesagt haben, hey, das ist geil, musst mir reinmachen. Ich kenne eine Geschichte also von einem sehr guten Freund von mir, die Schwester ist Sportreiterin und vor x Jahren am Turnier hat ihr Trainer den Sperrriemen zugeknallt und sie kommt da raus, weil ich sie auch gesagt habe, der ist zu locker und kommt raus und sagt zu ihrem Bruder, Mensch, der war noch nie so toll und hin und her. Dann hat sie selber den Sperrriemen gar nicht mehr aufgebracht, weil er so zu war, dass sie Hilfe von einem Mann gebraucht hat. Und da musst du mal drüber nachdenken. Weißt, ja, aber das ist so. Du musst einfach denken, du kannst relativ leicht bis zu einem gewissen Maß dem Pferd Schmerzen zufügen, ohne dass das Pferd sich mit einem Schmerzlaut artikuliert. Das heißt für uns, wir wissen oft gar nicht, oder mit Leute mit Erfahrung schon, wann wir am Pferd schon wehtun. Und ich komme ja, wo ich herkomme, habe ich gesagt, aber ich habe einmal 3, 4, 5 Jahre lang sehr erfolgreich Galopprennsport gemacht, also selber trainiert. Und ich war mit dem Peitschen, das war zum Kotzen. Egal wie, hast du einen Top-Jockey gehabt? Dann hast du dem gesagt, bitte kein Peitschengebrauch. Dann hat er gesagt, ja. Und im Endkampf hat er trotzdem das Ding ausgepackt, ja, und hat draufgehauen. Die Mädels so, die Amateurreiter, hast sagen können, kein Stock. Die haben zwar dabei gehabt, um das Pferd, sagen die immer, ein bisschen zu weisen. Also die Richtung vorzugeben, eine Ausbildung. Mhm. Das hast du bei meinen Pferden nicht gebraucht, weil bei der Lightning Lady ist sogar mal der Zügel aufgegangen. Da hat er die halt einfach an der Mähne sich festgehalten, der Jogging hat sie den dritten Platz vorgeritten, weil die konnte geradeaus laufen. Aber du musst einfach sagen, das sind alles Dinge, aber du wirst sehen, das wird alles verboten werden. Es dauert nicht mehr lange. Aber es hilft den Pferden ja auch nur sekundär, weil dann gehen die einfach nach Frankreich mit den Rennpferden. Und starten da oder in Italien, wo sich keiner kümmert. Also das bringt irgendwas vielleicht, man macht dann Rennvereine kaputt, man macht vielleicht deutsche Trainer auch kaputt, aber man hat, wenn man das nicht europaweit verbieten kann, was man nicht kann, dann ist es so ein kleines Strohfeuer. Aber wieder zurück zu der Geschichte, der müsste weg, keine Frage, auch aus Therapeutensicht zum Tierschutz. Und ich finde jetzt mal von der FN, das ist mal ein Schritt, der geht schon mal, zumindest mal abbiegen Richtung Licht. Ja. Und da müssen wir weiterschauen. Und weißt du, die schaffen es ja jetzt momentan nicht gerade, dass sie mal skandalfrei bleiben 2 Wochen. Ja. Weil, ja, ist doch so.
Ja.
Warte mal, wir machen jetzt mal eine Weissagung. Das habe ich ja allen schon gesagt aus dem Westernlager. Wartet mal ab, wenn die euch mal ins Visier kriegen. Wenn der Peter mal auffällt, dass es im Western-Einsport auch ziemlich übel zugeht, dann wartet mal ab, was dann für ein Feuerwerk reinbricht. Ja? Mhm. Weil die haben sich ja vollkommen auf den Dressursport und auf den Rennsport konzentriert.
Ja, das stimmt.
Und da, jetzt hat die in München letzten Renntag wieder ein Pferd das Bein gebrochen im Rennen. Das kommt in München sehr selten vor, weil das Geläuf in München wirklich gut ist. Mhm. Aber es ist halt passiert. Ja, gibt es wieder massenweise Anzeigen, ja, von der Peter, von Tierschutzorganisationen. Und die sind ja auch mächtig, die haben Kohle ohne Ende. Und die klagen immer wieder. Und irgendwann gibt es mal das erste Urteil. Und dann sind die Karten neu gemischt. Und das ist einfach ein Thema, wo man sagt, man könnte vielleicht so vorausschauend ein bisschen an den ganzen Arbeiten und sagen, wir machen nach außen ein besseres Bild alle miteinander. Und ich habe keinen Zugriff auf den großen Sport, muss ich sagen. Ich habe natürlich, bin befreundet mit der Uta Gräf, mit dem Stefan Schneider, mit tollen Leuten, keine Frage. Auch ein bisschen Volker Olbl ist der Nationaltrainer von der Singapur-Mannschaft. Aber es sind ein paar Einzelne. Und es sind ja immer total vernünftige Menschen. Gute Pferdeleute,
ja, mit denen
kannst reden, mit denen, da hockst du am Tisch, diskutierst du mit den Sperrriemen. Das sind jetzt positive Gespräche. Und kein Gespräch, wo man dann sagt, wenn du ohne Sperrriemen reiten willst, bin ich raus. Sind wir im Kindergarten oder was? Ja?
Also ein bisschen darf der Tierschutz schon noch dranbleiben am Turnier, am Dressursport. Ein bisschen was geht da schon noch, auch gerne am Springsport. Und danach dürfen sie sich auch gerne den Westernsport vornehmen. Ich würde halt sagen, das Ding ist, also für alle, die vielleicht sagen so, für mich ist die Motivation des Sperrriemens eigentlich, ich möchte das, eben das, was immer so gesagt wird, dass das Gebiss möglichst ruhig liegt, da kann ich nur jedem empfehlen, einfach mal ausprobieren ohne. Weil es ist wirklich, mei, das kann schon sein, dass es ein paar Mal braucht, gell? Weil das Pferd wird vielleicht erstmal komische Grimassen ziehen, wenn es das erste Mal kann und wird mal ausprobieren, wie kann ich das Gebiss von rechts nach links verschieben oder was ist, wenn ich jetzt den Kopf heb oder keine Ahnung was. Das kann auch mal ziemlich lustig sein. Aber meistens ist es wirklich so, innerhalb der ersten Reiteinheit merkt man schon, wenn man ein bisschen Gefühl hat in den Fingern, dass das sich positiv auf das Pferd auswirkt. Und auch von unten, ehrlich gesagt, also auch aus Trainersicht, das sieht so schön einfach aus, wenn du ein Pferd hast, ohne Gebimsel um die Nase, welches einfach eine schöne, angenehme, kommunikative Maultätigkeit mit dem Reiter hat. Das ist so ein harmonisches Bild, dass ich das wirklich nur jedem raten kann, sich das einfach mal zu geben. Das Gefühl, dass du einfach nur, dass du nichts hast, was da irgendwie das Maul zuhält oder irgendwas auch verschleiert, was du vielleicht an Hilfen gibst, sondern einfach dieses pure Gefühl zu der Verbindung zum Pferdemaul, das ist schon mal total schön als Reiter, aber auch das zu sehen, wie ein Pferd sich einfach, wie du schon vorhin gesagt hast, wie das schluckt zwischendrin, wie das mal ein bisschen die Lippen bewegt, wie das einmal zum Beispiel mit der Zunge ein bisschen über die Lippen leckt oder... Also das sieht wirklich einfach nur schön und harmonisch aus und ich kann das nur jedem empfehlen, wenn man sagt, ich will das Beste für mein Pferd, einfach mal ausprobieren, weil ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass jeder, der das einfach mal erprobt, eigentlich auf den Trichter kommt und sagt, eigentlich ist fast noch geiler ohne Sperrriemen. Also ich bin wirklich gespannt. Also Ich freue mich auch auf jegliche Kommentare oder so, wenn das vielleicht ausprobiert wird. Weil klar, vielleicht sagt man auch, da taucht jetzt irgendein Problem auf, was man vorher gar nicht so bemerkt hat. Dann gibt es aber sehr viele qualifizierte Trainer, die einem da super helfen können. Dann ist es auf jeden Fall nur ein vorübergehendes Thema, wo das Pferd halt jetzt einfach auch irgendeine Unterstützung braucht, weil jetzt einfach mal klar ist, was es überhaupt für eine Unterstützung braucht und man die halt vorher gar nicht rausfinden konnte. Also ja, ich kann nur appellieren, echt einfach mal ausprobieren, weil, also wie gesagt, ich habe es noch bei keinem Pferd erlebt, dass es ein Nachteil war und es ist geil ohne, wirklich.
Also wie gesagt, da bin ich hundertprozentig deiner Meinung und die Zeit wird es bringen. Ich werde es wahrscheinlich nicht mehr erleben, so wie es ausschaut, ja. Also ich glaube nicht, dass es in den nächsten 5 Jahren passiert und 100 Jahre werde ich nicht mehr, aber vielleicht meine Enkelkinder. Aber überhaupt so, dass die Leute, wie du sagst, probiert sich doch mal aus, traut euch mal selber was. Ja. Und wenn ein Reitlehrer zu dir sagt, du pass mir auf, wenn du das Ding nicht reintust, dann gebe ich dir keinen Unterricht mehr, dann ist es sowieso die falsche Person. Weil ja, was will ich so mit einem Trainer, ja? Ich meine, es sind erwachsene Menschen. Teilweise sind die Frauen, die sind 55 Jahre alt und lassen sich vom Trainer behandeln wie ein kleines Kind. Und vollkommen oder auch im Stall, die werden dann niedergemobbt, weil sie irgendwas anders machen. Das ist einfach schade. Und das ist ja jedes Pferd anders. Schau alleine alles, ob Sperrriemen, Gebisse, alles. Vor allem, wenn du mal im Leistungssport warst, Rennsport, dann lernst du eins. Da habe ich eines gelernt. Da habe ich meine Bestrickschiene verlassen. Mhm. Weil die war ja auch mal der Meinung, so Cowboy-Style, ja. Ich, Chef, du nix. Mhm. Weil ich da Pferde gehabt habe, die sehr alt waren und die mir nochmal zum Gewinnen gebracht haben in der alten Leistungsklasse. Und da habe ich, wenn ich alles resümiere, was ich da gelernt habe, diesen Pferden musst du so machen, wie sie gerne hätten. Mhm. Und dann fangen die wieder an, mit ihrer ganzen Erfahrung, natürlich Voraussetzung, körperliche Fitness, wieder ihre Leistung abzurufen. Aber da gibt's nichts mit, jetzt führt die mal anständig auf der Rennbahn und hin und her. Nein, hat sich keiner anständig aufgeführt. Und mein Bester und mein Geister und mein Herzenspferd, der hat sich aufgeführt, wie ich noch kein Pferd erlebt habe vor den 6.000, so auf der Rennbahn, war das ein richtiges Arschloch. Entschuldigung, ne? Mhm. Aber es war halt seine Art, sich zu artikulieren. Aber er war halt eine Persönlichkeit. Ich meine, der Prairie Almondo, der hat ja Leistungen runtergezogen mit vom 8., 9. und 10 Jahre alt. Das drängst du durch Haus und Schalter raus. Aber er war ein Exzentriker. Die müssen an der Benehmer, Kaiserstute. Es war sowieso, die hast du ja, selbst die guten Arbeitszeiten von mir, haben die ja gefragt, wie sie es gerne hätte. Weil mit dir hat keiner diskutiert. Aber das musst du auch erstmal lernen, dein Ego in den Saum zu kriegen. Ist mir auch so ein Leitspruch von mir. Du kannst erst guter Trainer werden, wenn du dein Ego unter Kontrolle hast. Und es dauert vielleicht ein bisschen. Aber ich kann nur von mir reden. Weil du natürlich immer schon bei Ampis bist, wenn er immer was gegen dich was sagt oder irgendwas in Frage stellt. Mit mehr Erfahrung sitzt du dorthin, hörst du das an und sagst, interessanter Aspekt, habe ich noch gar nicht nachgedacht darüber. Passiert ja oft so. Die denken alle, wir wissen alles. Das Einzige, was ich weiß, dass ich nicht alles weiß.
Ja. Okay, ist und so. Von deinem Pferd, von deinem Herzenspferd, von dem du gerade erzählt hast, können wir ableiten, wenn die Hörerinnen und Hörer jetzt den Sperrriemen rausnehmen und sie stellen fest, ihr Pferd führt sich auf wie das Letzte, dann wissen sie, ich habe eins von diesen ganz besonderen Persönlichkeiten. Aber ich habe einen Exzentriker, der zu großem fähig ist.
Ja, da möchte ich gar nichts, da gehe ich gar nicht so ganz dagegen. Viele Leute haben ein Pferd zu Hause, das könnte bis Grand Prix reinlaufen oder was der Teufel was und steht im Offenstall rum und ist todunglücklich. Genauso gibt es Sportpferde, die sind im Sport und würden gerne im Offenstall stehen.
Ja, auf jeden Fall. Es gibt viele vermögende Pferde, die sich aufführen wie Rotz am Ärmel. Und vermögend kann ja alles sein. Das kann ja körperlich sein, das kann aber auch geistig sein. Also, ja. Also kann man sich dann freuen.
Ja, genau. Du lernst ja nur vom schwierigen Pferd. Vom Deppen lernst nichts. So ist 95% der Pferde sind Standardware und da die 5%, die machen es aus.
Ja, das stimmt. Ja, das kann ich total bestätigen. Und genau, zum Thema Sperrriemen, also unser Appell von heute ist auf jeden Fall einfach mal ausprobieren. Einfach mal ausprobieren, ob es nicht richtig cool ist fürs Pferd. Und das Zweite würde ich sagen, wenn es um die Jungpferdeausbildung geht, Weil ich habe das Gefühl, gerade in der Jungpferdeausbildung denken viele, da brauchen die erstmal einen Sperrimen, um zu lernen, dass das Gebiss ruhig liegt. Kann ich nur empfehlen, einfach gar nicht damit anfangen. Einfach sanft ans Gebiss gewöhnen, mit Ruhe, so dass es dem Pferd angenehm ist. Und dann wird es ziemlich wahrscheinlich einfach nie dazu kommen, dass es da irgendwie unruhig im Maul rumwackelt oder sonst was. Also vielleicht einfach mal ausprobieren, ob überhaupt ein Problem auftritt.
Ja. Also wenn das, wo jetzt gar keinen neuen Abschlusssatz kreieren, beim Jungpferd verstehst du fünfmal nicht. Ja? Und da gebe ich dir recht, einfach mal machen. Ich mache das mein ganzes Pferdeleben lang, bin seit 25 Jahren Profi, dass ich die Leute dazu animiere, es selbst zu tun, selbst nachzudenken, selbst Entscheidungen zu treffen, selbst einmal einen Fehler zu machen. Ich sage immer, die Korrekturpferde, die Problempferde, wo zu mir kamen, wo der Reiter selber, der Mensch selber versaut hat, die waren alle in einem halben Tag korrigiert, die richtig versauten sind immer von Profis kommen, die Pferde wirklich niedergemacht haben. Und wenn sie einmal einen Fehler macht, sie denkt sie, wenn sie einen Fehler. Ich habe ein junges Pferd, ein zweijähriges Pferd, ich möchte keinen Fehler machen. Dann hast du schon verloren. Meine Herren, Fehler. Ich kann mehr Bücher schreiben über Fehler, wie über das, was ich richtig gemacht habe. Aber nur über die Fehler lernst du halt, ja?
Das Wichtige ist nur, die nicht permanent wiederholen, weil wenn man sie einfach zum hundertsten Mal macht, wird es irgendwann blöd. Ja. Einfach, wenn man merkt, okay, das war jetzt nicht so schlau, dann vielleicht was anderes probieren, sich Hilfe holen und dann kann man den schon easy wieder ausbügeln.
Ja.
Ja, und eben, also wenn man jetzt feststellt, okay, ich bin wirklich gespannt, also vielleicht können uns die Hörerinnen und Hörer ja auch ein bisschen berichten, ob sie mal Sperrriemen raus haben und was passiert ist. Und wenn man dann wirklich feststellt, okay, ich habe ein Problem, dann einfach gerne bei einem guten Trainer melden, weil dann gibt's einfach Hilfe. Weil da gibt's mit Sicherheit dann einfach ein Problem, was nicht darin liegt, dass das Maul gerne zugebunden werden will, sondern dass es da halt irgendeinen Grund gibt, warum das Gebiss nicht ruhig liegt oder das Pferd das Bedürfnis hat, das Maul auch zu sperren. Und da gibt es mit Sicherheit gute Lösungen, wie man dann da helfen kann.
Ganz sicher. Ja.
Lieber Mike, ich danke dir sehr, dass du heute mal so ein bisschen deinen Standpunkt zum Thema Sperrriemen erzählt hast. Und vor allem, also wirklich, ich habe das auch schon oft gelesen, diese Geschichte mit dem Militär. Also das fand ich jetzt super spannend, dass du sagst, obwohl du sie selbst verbreitet hast, sie stimmt nicht.
Nein. Ich sag's dir, da haben wir schon gelacht. Also auf Kursen oder auf Trainerfortbildungen. Da, wo dann die Kollegen gesagt haben, ja, ob ich überhaupt weiß, ich will keinen Namen nennen, ob ich überhaupt weiß, wo der Sperrriemen herkommt. Dann haben wir gedacht, so, war beim Abendessen. Bin ich auf die Arme und sage, du, ehrlich gesagt, nein. Dann hat sie angefangen mit meiner Münchhausen-Geschichte. Dann habe ich gesagt, da waren ein paar Trainer von mir am Tisch, sage ich, pass mir auf, Mädels, ich gehe jetzt schnell auf Toilette, erklärt sie mal, wie das wirklich war. Dann bin ich wiedergekommen, so nach 5 Minuten, da war Schweigen im Walde, weil ich lese es ja immer wieder, ja, da gibt es dann der Sperrriemen. Und dann wird genau meine falsche Geschichte, aber ich habe es ja richtig gestellt. Ich habe Sperrriemen 2.0, Sperrriemen 3.0, ja, überall verbreitet auf Facebook, Instagram, in alle Kanäle, mehr kann ich nicht mehr tun, als wie zu sagen, danke, ihr vom VfD, ihr drei, ja, dass ihr das recherchiert habt und dass endlich mit dem Mythos aufhört, dass man sagt, das ist das Militär war. Aber weißt du, was noch geiler ist? Der Herr Weiß, Eberhard Weiß, ist ja ein Mentor von mir, mein Mentor. Und die erzählen an dem vor 2 Jahren die Geschichte. Und dann sagt er zu mir, ja, Herr Galtner, aber dann haben Sie mich nicht gefragt. Das hätte ich Ihnen auch sagen können. Da denk mal, weißt du was, Galtner, du bist so ein Trottel. Du fragst den Weiß jeden Scheißdreck. Ja, aber so wichtige Sachen, hast du nicht gemacht. Der war ganz entrüstet, dass ich das war, der das falsch verbreitet habe. Ja, konnte er gar nicht fassen. Ja, aber ist ja leider so.
Das ist so lustig. Ich bin gespannt, wie oft mir das jetzt noch über den Weg läuft. Da werde ich jetzt jedes Mal an dich denken, weil so ist das Internet halt, gell? Wenn man es mal geschrieben hat, dann wird es immer weiter verbreitet.
Ja. Geil, oder? Das finde ich so cool. Aber es gibt
ja in den Shownotes zu diesem Podcast einen Beitrag von dir verlinken, wo du das nochmal richtig gestellt hast.
Ja, gerne.
Den kann ich da geben.
Genau, gibt es ja noch so eine Geschichte mit den Spinnen, dass jeder Mensch im Laufe seines Lebens 3 Spinnen verschluckt im Schlaf.
Ja.
Ist ganz um die Welt gegangen. Ich sehe deinen Gesichtsausdruck. Ja. Das haben Studenten, also EDV-ITler, Studenten irgendwo in die Welt gesetzt und wollten schauen, wie sich diese Lüge über die Welt verbreitet. Und die hat sie über die ganze Welt verbreitet.
Jeder kennt die Geschichte, gell? Ja. Jeder hat sie schon mal gelesen.
Ja, und es ist überhaupt nicht wahr.
Ja. Mhm.
Aber es ist halt.
Da siehst du mal, was du für eine Verantwortung hast für die Pferdewelt.
Ja, aber genau das habe ich vorher gesagt. Wir sind uns, glaube ich, alle manchmal überhaupt nicht bewusst, was wir für Verantwortung haben, was für Strahlweite wir haben, wenn wir irgendwas in Podcasts machen, wenn wir Videos machen und sagen was zum Thema, das wo nicht einfach gut recherchiert ist. Ja, ja. Genau. Ja. Und damit habe ich...
Ja, da sprichst du mir natürlich aus der Seele. Faktencheck ist mein ganz großes Herzensthema, ja. Absolut. Ja, vielen Dank, dass du heute... uns was deine Meinung und deine Erfahrung erzählt hast zum Thema Sperrimen. Ich werde dich jetzt gleich noch fragen nach dem Beitrag, den wir dann in die Shownotes packen können. Dann kann jeder das noch nachlesen, woher kommt der Sperrimen wirklich oder was da noch für Infos drin sind. Und vielen Dank.
Gerne, war sehr angenehm.
Ah, oh, schön, freut mich.
Ja, man kann mit dir gut talken. Das ist passt. Oh, ich mache ja viele Podcasts, ja.
Oh.
Und gut, ja.
Schön, freue ich mich sehr. Ich danke dir und ich wünsche dir noch einen schönen Abend.
Danke dir auch. Auch einen schönen Abend, auch die Zuhörer einen schönen Abend. Jetzt vor Weihnachten. Ich weiß nicht, ob es könnte man auch Weihnachtsgrüße senden, aber.
Oh ja, stimmt. Das wird, glaube ich, ja, das wird auf jeden Fall die letzte Folge vor Weihnachten. Also könnte man gleich auch Weihnachtsgrüße an alle raussenden.
Das haben wir jetzt gemacht, in der Kurzform.
Genau. Frohe Weihnachten an alle.
Frohe Weihnachten.
Mach's gut, Mike. Edsattler wollte ich zum Schluss dieser Folge noch mal ganz kurz zusammenfassen, welche Erfahrungswerte jetzt sozusagen aus diesem Gespräch rausgekommen sind. Und zwar war das sowohl mein eigener Erfahrungswert als auch die Erfahrung von Mike, dass wir im Prinzip beide gesagt haben, Sperrimen genauso wie Nasenriemen, warum eigentlich? Also der Punkt ist einfach, braucht's nicht? Also warum eigentlich dem Pferd die Freiheit der Beweglichkeit nehmen? Und das wollte ich jetzt, weil ihr mich so sehr jetzt auch in den vergangenen Wochen immer wieder gefragt habt, hey Sandra, was sind deine persönlichen Erfahrungen zum Thema Sperrimen, wollte ich das jetzt einfach nochmal ganz kurz sagen. Also sowohl bei jungen Pferden zum Anreiten habe ich noch nie einen Vorteil davon gemerkt, als auch wenn ich Pferde in Korrektur bekomme, die vielleicht sogar irgendwie total verritten sind, maulig sind, keine Ahnung, was für Probleme haben, ist bei mir immer der Sperrriemen draußen. Ich brauche auch keine Übergangsphase, wo ich ihn noch drin habe oder sonst was. Also ich habe in keiner Situation, weder im Reha-Bereich noch im Ausbildungsbereich und auch egal in welcher Leistungsklasse, also weder zum Anreiten, aber auch nicht bei den höheren Klassen oder so, habe ich irgendwie einen Vorteil von Sperrriemen oder Nasenriemen bemerkt. Das wäre mein persönlicher Erfahrungswert. Was mich jetzt super interessiert, ist auch, was sind so eure Erfahrungen? Gibt's vielleicht Hörerinnen oder Hörer unter uns, die schon irgendwie da eine Entwicklung gemacht haben? Also die beispielsweise entweder gesagt, also vielleicht früher einfach mal mit Sperrriemen geritten sind und zu irgendeinem Zeitpunkt beschlossen haben, so, der kommt jetzt mal raus. Dann würde mich total interessieren, was passierte dann? Oder aber auch vielleicht umgekehrt, ne? Kann ja auch sein, dass jetzt jemand zuhört und sagt, ey, bei mir war es genau umgekehrt. Ich hatte keinen Sperrriemen drin, hatte immer Probleme, habe den Sperrriemen reingemacht und auf einmal hatte ich irgendein tolles Erlebnis damit oder irgendeine tolle Verbesserung. Genauso interessant. Also schreibt gerne mal ein bisschen hier in die Podcast-Folge, in die Kommentare, ob ihr schon irgendwas mal zu dem Thema ausprobiert habt. Und ja, wie wir schon vorhin gesagt haben, ich würde mich natürlich total freuen, falls jetzt hier ein paar Leute dabei sind, die sagen, ja, also ich dachte eigentlich, der Sperrriemen wäre für mein Pferd wirklich ein Vorteil. Das, vielleicht probiert ihr es einfach mal aus. Also gerne auch, sprecht mit eurem Trainer das ab. Lasst euch da vielleicht auch begleiten. Es würde mich einfach super interessieren, was sagen denn eure Pferde dazu, weil ja, wie gesagt, ich habe auch schon viele Sportpferde im Training begleitet, wo wir den Sperrriemen dann irgendwann rausgebaut haben und wir hatten durchweg nur positive Effekte dadurch. Deshalb, ich würde mich einfach so freuen, wenn jetzt viele von euch dieses positive Erlebnis auch haben können. Und was wir ja auch schon vorhin gesagt haben, wenn ihr sagt, oh ja, ich probiere das mal aus und dann merkt ihr, okay, jetzt tritt aber ein Problem auf,
dann ist das eigentlich super spannend zu gucken, was haben wir denn für ein Problem und warum? Weil dann kann es einfach durchaus sein, dass ihr euch vielleicht mal von einem Trainer, der damit Erfahrung hat, helfen lassen könnt und der Ideen hat, was da jetzt eigentlich die Ursache von der Problematik ist, die dann auftritt und wie man dem Pferd praktisch helfen kann. Also lass mich gerne teilhaben an diesen ganzen Prozessen. Nehmt auch gerne mal Bezug auf die Sache mit dem, das jetzt nächstes Jahr eingeführt wird, dieser Messkeil, ne, dass man halt praktisch guckt, dass auf Wettkämpfen die Nasenriemen locker genug verschnallt werden. Sagt mir mal, was ihr glaubt. Glaubt ihr, oh ja, das ist schon mal mega geil aus Tierschutzsicht? Glaubt ihr, das ist noch nicht die Endlösung? Letztendlich muss das Teil komplett raus. Sagt mir einfach mal, was ihr so meint und denkt zu dem Thema und lasst uns noch ein bisschen dranbleiben an diesem Thema Sperrriemen, Nasenriemen, weil ja, vielleicht kommt daraus einfach irgendwie ein Resultat, was unseren Pferden noch ein bisschen was Gutes tun kann. Also, jetzt entlasse ich euch mit diesen Gedanken in die Weihnachtszeit letztendlich. Und ich wünsche euch super schöne Weihnachtstage. Macht's euch richtig gemütlich. Macht vielleicht auch einfach mal mit eurem Pferd eine gemütliche Zeit, ohne Stress, ohne irgendwelche bestimmten Dinge, wo ihr euch denkt, die müsst ihr jetzt erfüllen oder so. Einfach mal vielleicht Stadezeit, bisschen den Gang zurückschalten und dann wieder nächstes Jahr irgendwie mit super Plänen und super reflektiert starten. Wir sehen uns spätestens im neuen Jahr wieder. Wenn ihr irgendwas von mir brauchen könnt, könnt ihr natürlich jederzeit zu mir Kontakt aufnehmen. Und ich bastel derweil schon mal an der nächsten Folge für euch, die wir dann nächstes Jahr für euch zur Verfügung stellen. Also, frohe Weihnachten!